Dann kommen wir jetzt zur Aktuellen Stunde und ich möchte Herrn Görtemöller bitten, hier die Sitzung für diesen Tagesordnungspunkt zu übernehmen, weil ich gerne auch meinen Beitrag dazu leisten möchte.
So, meine Damen, ich übernehme mal kurz zur Aktuellen Stunde. Die Aktuelle Stunde ist angemeldet von der Gruppe Grüne SPD Volt zum Thema für die Gesundheitsversorgung unserer Region Krankenhäuser zukunftsfest aufstellen. Zur Abhandlung dieses Themas stehen maximal 30 Minuten zur Verfügung und der Antragsteller, in diesem Fall der Herr Hagedorn, beginnt. Der Antragsteller hat 5 Minuten, alle weiteren Wortmeldungen 3 Minuten. Herr Hagedorn, bitteschön.
Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worum es hier heute in dieser Aktuellen Stunde geht, ergibt sich bereits aus dem Titel, mit dem wir diese angemeldet haben. Es geht für die Gesundheitsversorgung unserer Region, die Krankenhäuser zukunftsfest aufzustellen. Dass das hier ein Thema ist in Osnabrück, haben Sie auch schon der Presse entnommen oder auch gewissen internen Berichten. In Osnabrück gibt es bekannterweise 2 große Krankenhäuser, das Klinikum und das Marienhospital des Nils-Stehensen-Verbundes. Beide leiden, wie die meisten Krankenhäuser in Deutschland, unter wirtschaftlichen Problemen. Auch das war ja schon der Presse zu entnehmen. Das betrifft auch den städtischen Haushalt, aus dem das Klinikum aktuell mit jährlich 2-stelligen Millionensummen unterstützt werden muss, welche uns für die sonstigen Investitionen in die Lebensqualität unserer Stadt leider fehlen. Der Nils-Stehensen-Verbund konnte gerade noch eine Insolvenz abwenden, aber auch der dortige Zustand ist offensichtlich nicht über Jahre tragbar. Man sollte aber auch immer im Blick haben, dass eine Insolvenz dieser Gesellschaft auch für die Stadt eine Katastrophe wäre, da wir als Stadt letztlich die gesundheitliche Versorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger in Gänze sicherstellen müssen. Von daher ist es auch für Laien verständlich, dass man sich miteinander abstimmen muss, um dort, wo es möglich ist, die Strukturen zu verbessern und aufeinander abzustimmen. Der zunehmende Fachkräftemangel trägt ein weiteres dazu bei, dass wir gezwungen sind, uns möglichst effizient aufzustellen. Aber, das will ich auch deutlich sagen, es geht nicht nur ums Geld. Wesentlicher und entscheidender Punkt ist, dass wir auch in Zukunft alle notwendigen Behandlungen für unsere Bevölkerung hier qualifiziert und vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger anbieten können. Deshalb befinden wir uns bereits seit dem Frühjahr 2023 in Gesprächen, wie eine solche Zusammenarbeit gestaltet werden kann. Wir hatten eingangs mal zum Impuls ein enges Gespräch bei der Oberbürgermeisterin angestoßen worden. Und seit dem Inkrafttreten des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes, da muss ich immer hingucken, den Begriff kann ich mir so nicht merken, ist der Handlungsdruck, aber auch die Chancen, die sich für beide Häuser aus einer Zusammenarbeit ergeben, noch größer geworden, da hier sehr klare Eckpunkte über notwendige Fallzahlen und das dafür bereitzustellende Personal festgelegt wurden, um bestimmte Leistungen auch weiterhin für unsere Bürgerinnen und Bürger auf qualitativ hohem Niveau anbieten zu können. Ohne eine Zusammenarbeit wären beide Häuser am Ende davon betroffen, bestimmte Angebote aus dem Portfolio streichen zu müssen. Die Gespräche mit den Vertretern des Marienhospitals verlaufen unter Leitung der Oberbürgermeisterin sehr konstruktiv. An dieser Stelle möchte ich aber auch den Dank an beide Geschäftsführungen der Häuser aussprechen, die den Prozess uneingeschränkt unterstützen und die einzelnen Schritte eines sinnvollen Vorgehens hervorragend gemeinsam vorbereiten. Inzwischen liegen Gutachten über Einzugsbereiche, Fallzahlen und Schnittmengen vor, auf deren Basis dieser Prozess zielgerichtet abläuft und alle Fachleute bis hinein ins niedersächsische Sozialministerium unterstützen das Ziel, in Osnabrück am Ende einen großen Maximalversorger zu haben. Und wie mir auch zugetragen wurde, wir haben uns von den Fachleuten aus dem Klinikum, nicht nur bei uns in der Fraktion, sondern ich glaube bei allen großen Fraktionen, auch die Hintergründe der Notwendigkeit einer solchen Zusammenarbeit deutlich vortragen lassen. Das war auch nicht ein 20-Minuten-Gespräch, sondern hat lange Zeit in Anspruch genommen. Aber es war, glaube ich, wichtig, da dieses eines der wesentlichen Themen auch in unserer Stadt ist. Mein Dank gilt aber auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates, der sich natürlich auch schon länger damit befasst. Der, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, inklusive der Betriebsratsvertreter, diesen Prozess einhellig und uneingeschränkt unterstützen. Denn an dieser Stelle möchte ich auch einiges feststellen. Niemand muss in beiden Kliniken um seinen Arbeitsplatz fürchten, egal wie die Zusammenarbeit am Ende aussehen wird. Wir befinden uns am Beginn eines sehr umfangreichen Prozesses. Die Frage der Organisation, die am Ende dieses Prozesses steht, beziehungsweise die endgültige Form der Zusammenarbeit, wird am Schluss entschieden und nicht bereits zu Beginn. Nach den bisher vorliegenden Gutachterempfehlungen sollten wir jedoch auch keine Möglichkeit ausschließen und Feststellungen für eine optimale Zusammenarbeit die am Ende auch Gutachter uns empfehlen werden, sollten wir natürlich berücksichtigen, um hier wirklich...
Herr Hagedorn.
Ja, ich bin sofort, durch. Ja. Es ist wichtig, dass wir diese Debatte sachlich führen, weil es wirklich darum geht, dass wir in dieser Stadt hier diesen Teil der Daseinsvorsorge vernünftig absichern. Und deswegen freue ich mich, dass hier auch Parteipolitik keine Rolle spielt, sondern dass es wirklich darum geht, dass wir in der Sache gemeinsam vorankommen und wir werden am Ende eine Organisationsform finden, unter der wir die Zusammenarbeit unter Berücksichtigung aller Interessen optimieren. Hierbei spielt auch Kartellrecht eine Rolle und alles. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht darum, gemeinsam für die gesundheitliche Daseinsvorsorge für unsere Bürgerinnen und Bürger alles zu tun. Und ich glaube, da ist der Rat auf gutem Wege. Danke.
Schönen Dank, Herr Hagedorn. Der Herr Dr. Brick, bitte.
Ich kann alles unterschreiben, was Michael Hagedorn gesagt hat. Was aber wahrscheinlich nicht weiter verwundert, da wir uns seit anderthalb Jahrzehnten im Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz des Klinikums abwechseln und wirklich sehr gut überparteilich zusammenarbeiten. Und da möchte ich aber alle Parteien benennen, nicht nur CDU und Grüne. Und natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeitervertreter. Ich habe ganz bewusst, als es darum ging, die Gespräche zwischen Stadt-Klinikum und Nils Stensen-Bistum zu führen, jede Seite zwei Vertreter auf den Sitz, der normalerweise der Aufsichtsratsvorsitzende auszufüllen hat, verzichtet, zugunsten des stellvertretenden Vorsitzenden Michael Hagedorn, weil ich der Auffassung bin, wir müssen das Klinikum aus allen Parteienstreit heraushalten. Wir müssen gemeinsam versuchen, die beste Lösung zu finden. Und da ist natürlich wichtig, dass alle Seiten des Hauses in diesem Prozess führend integriert sind und das mitgestalten können. Zur Sache selber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Deutschland leistet sich das teuerste Gesundheitssystem in der Europäischen Union. Gleichzeitig fehlen den gesetzlichen Krankenkassen Ende des letzten Jahres über 5 Milliarden in der Kasse und deswegen mussten die Beiträge erhöht werden. Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland mehr als 1.800 Krankenhäuser. Diese Zahl muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Mit über 5.000 Betten. Es gibt kein Land der EU mit einer solchen Krankenhausdichte. Es gibt 500.000 Betten, natürlich. 1.800 Krankenhäuser, 500.000 Betten. Es gibt kein Land der EU mit einer solchen Dichte. Und die Deutschen gehen 10-mal im Jahr durchschnittlich zum Arzt. Deutschland liegt in allen diesen Bereichen weit über europäischem Durchschnitt. Und deswegen müssen wir auch im Hinblick auf die Zukunft, wo ja der demografische Druck dieses System noch mehr unter Druck setzen wird, zukunftsfester werden. Daneben haben wir natürlich auch Sonderprobleme, wie zum Beispiel, dass die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr etwa 10 Milliarden Euro, meiner Ansicht nach völlig unsachgemäß, in das Bürgergeld einzahlen. Das ist Staatsaufgabe. Wenn wir diese 10 Milliarden hätten bei den Krankenkassen, dann wäre die Erhöhung der Beiträge nicht nötig gewesen und die Krankenkassen hätten noch 5 Milliarden in die Krankenhäuser geben können, um die Unterversorgung der Krankenhäuser abzumildern. Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt weiter vorangehen bei dem Kooperationsprozess mit Nils Stensen, dann darf es keine Tabus geben. Michael Hagel hat zu Recht gesagt, wir wissen heute noch nicht, wo wir in einigen Jahren stehen werden. Das wird ja ein mehrjähriger Prozess sein. Klar ist, wir sind für Kooperation. Wir sind für den gemeinsamen Betrieb von Angeboten. Wir müssen das Leistungsspektrum abstimmen. Wir müssen alle Redundanzen beseitigen. Wir müssen größere Einheiten schaffen, die wirtschaftlicher sind. Das sind auch die Erwartungen von Bund und Land, die wir hier in Osnabrück erfüllen müssen.
Herr Dr. Brückwede, Sie müssten zum Ende kommen.
Ja, ich möchte sagen, ob wir am Ende einzelne Kliniken zusammenfassen zu Einheiten, gemeinsam, ob wir ein gemeinsames Management machen, ob wir eine Holding bilden oder ob es zu einer Fusion kommt. Wir dürfen keine Tabus errichten. Es muss am Ende das gemacht werden, was die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region Osnabrück herbeiführt und die höchste Wirtschaftlichkeit. Und machen Sie sich keine Sorgen bei einer Partei, die sich so öffentlich geäußert hat über die Schulden des Bistums. Ich kann Ihnen sagen, die Schulden des Stensen-Kliniken beim Bistum, ich kann Ihnen sagen, die Schulden des Klinikums bei der Stadt Osnabrück sind in vergleichbarer Größenordnung. Herzlichen Dank, dass wir dieses Thema gemeinsam angehen.
Vielen Dank, Frau Hamburger, das reicht.
Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender in Vertretung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die aktuelle Stunde zur Gesundheitsversorgung unserer Region ist sehr passend für die heutige Ratssitzung, wie auch in den vergangenen Wochen schon deutlich zu hören und zu lesen war. Gestern am 10. Februar war der Tag der Kinderhospizarbeit, der deutlich macht, wie außerordentlich wichtig diese Arbeit für die Menschen ist. Und heute ist der Europäische Notruftag, die Nummer 112, ein Tag, sich diese Nummer ins Gedächtnis zu rufen. Diese Notrufnummer, identisch mit dem heutigen Datum, 11.02., hat im Netz Vorrang vor anderen Anrufen. Sie sichert, dass Personen in Notlagen schnell und effizient Hilfe bekommen. Das klappt in Osnabrück und unseren Regionen sehr, sehr gut. Dank dem geschulten Personal, das oftmals im Verkehr auf die Tube drücken muss und vor Ort mit Sachverstand die Lage schnell einschätzen muss und zügig handelt. Schaut man sich auf einer Karte die Kliniklandschaft in der Region an, erkennt man sehr gut, dass Osnabrück die zentralste, wichtigste Bedeutung für unsere Region hat. Kleine Krankenhäuser des Umlandes werden aus wirtschaftlichen Zwängen geschlossen. Die Träger der großen Krankenhäuser stehen vor der Verantwortung, ihre Häuser finanziell zu stabilisieren und die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die Menschen sicherzustellen. Diese Zentralisation hat Chancen, aber auch Schwächen. Die Menschen aus dem Umland werden weitere Wege auf sich nehmen müssen. Besonders der älteren Generation wird das schwer fallen. Wieder einmal muss man auch bei diesem Thema einen gut funktionierenden ÖPNV und die Erreichbarkeit der Stadt mitdenken. Dass das Krankenhaus St. Raphael Osterkappeln mit seinen 174 Betten, 5 medizinischen Fachabteilungen und jährlich ca. 9.000 stationäre Patienten schließen wird, schmerzt doch sehr. Dieses Haus hat eine gewisse Atmosphäre. Und eine Seele mit der aufgebauten Palliativversorgung von Professor Hardinghaus, der überregional und natürlich bei uns für seine Verdienste hoch anerkannt ist. Man muss bei den bevorstehenden Veränderungen versuchen, die wir hier in Osnabrück vor uns haben, ein Stück weit diese Atmosphäre gerade in dem palliativen Bereich mitreißen zu lassen. Die Menschen und Patienten stehen im Vordergrund und müssen von Veränderungen profitieren. Und ich bin mir sicher, dass das bei guten Gesprächen auf Augenhöhe bei den Geschäftsführenden unserer beiden großen Träger machbar ist. Das wurde ja auch bei den Vorrednern deutlich. Fachliche Kompetenzen an einen Standort bündeln, Schwerpunkte setzen, sinnvolle Fachgebiete kombinieren, sind sicher die Themen, die besprochen werden müssen. Die Stadt Osnabrück hat nicht nur die finanzielle Verantwortung für das kommunale Krankenhaus, sondern auch Verantwortung für die Gesundheitsvorsorgung der Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger und somit auch eine moralische Verantwortung gegenüber dem größten Arbeitgeber Nils Stensen Kliniken mit christlicher Prägung. Bei allen Gesprächen der möglichen Kooperation sollten diese Werte weiterhin deutlich erkennbar sein. Allen handelnden Verantwortlichen wünsche ich dabei viel Glück und gute Verhandlungen. Georges Bernard Shaw hat einmal gesagt, Fortschritt ist ohne Veränderungen nicht möglich. Und wer seine Meinung nicht ändern kann, kann nichts ändern. Dankeschön.
Ja, schönen Dank. Herr Haskamp.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren. Die aktuellen Herausforderungen der Gesundheitsversorgung stehen seit vielen Jahren im Fokus in Osnabrück. Durch äußere Einflüsse wie die Pandemie, steigende Energiepreise, eine nicht gesicherte Finanzierung durch den Bund, aber auch durch Personalmangel und Fehlentscheidungen auf Management-Ebene ist das Klinikum auf dem Tropf der Stadt angewiesen. In der Vergangenheit musste das Klinikum viele Krisen meistern. Die Leidtragenden waren vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Stadt musste mehrfach mit hohen finanziellen Mitteln einspringen. Das scheint jetzt uns auch auf Dauer zu blühen. Das Wohl der Patienten muss im Vordergrund stehen, nicht die Gewinnorientierung. Am 3.12.24 hat der Rat beschlossen, allein für das Jahr 2025 für das Klinikum Konzernkredite bis zu 39,072 Millionen Euro aufzunehmen. Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Kommunalaufsicht des Landes Niedersachsen mitgeteilt, dass sie bis auf Weiteres bei der Bewertung der kommunalen Haushalte und der Haushaltssicherungskonzepte die kommunalen Unterstützungsleistungen für Krankenhäuser unberücksichtigt lassen wird. Das bedeutet, dass Kreise und Städte in Niedersachsen unbegrenzt Kredite aufnehmen können, um defizitäre Krankenhäuser zu stützen. Das hört sich erstmal gut an, aber dass die Kreise und Städte das selbst finanzieren müssen, ohne Unterstützung des Landes, davon spricht niemand. Der städtische Haushalt ist in Osnabrück bereits hoch verschuldet. Gerade am Klinikum ist im Bau das größte Parkhaus in Osnabrück mit 966 Stellplätzen für Autos und 100 Stellplätzen für Fahrräder. Das Parkproblem am Klinikum beschäftigt uns schon seit über 10 Jahren. Erst sollte ein Parkhaus gebaut werden ohne Bürgerbeteiligung, dann hieß es, es soll nur noch ein Parkhaus werden und jetzt das Monsterparkhaus. Viel Geld wurde allein für das Hin und Her der unterschiedlichen Planungen verbrannt. Ich könnte noch weitere Dinge benennen, meine Damen und Herren, dafür reicht die Redezeit nicht. Die zum 01.01.25 beschlossene Krankenhausreform ist richtig. Aber der Wegfall von Krankenhäusern im Umland stellt die Stadt vor neue Herausforderungen. Als Oberzentrum müssen wir auf unserer eingeschränkten Fläche dadurch mehr Menschen aufnehmen. Hohe Aufnahmezahlen, steigende Frequenz in der Notfallaufnahme, begrenzte Bettenkapazitäten und Personen, die dort warten. Wir hoffen, dass unsere Krankenhäuser diese stemmen können. Nach vielen Jahren des ruinösen Konkurrenzkampfes zwischen den Stensen Kliniken und Klinikum hat man allerdings allein aufgrund der wirtschaftlichen Misere beider Konkurrenten sich endlich zusammengerauft und sich auf den Weg gemacht, Doppelstrukturen der beiden Häuser in Osnabrück aufzugeben, allein durch den finanziellen Druck. Es zeigt sich, wie wichtig verantwortungsvolles Handeln nicht nur für diesen Bereich ist. Das hat in der Vergangenheit gefehlt. Dankeschön.
Frau Mektasch, bitte.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Görtemüller, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pötter, liebe RatskollegInnen. Unsere Krankenhäuser stehen vor einer existenziellen Krise. Wirtschaftlich geht es Ihnen so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Und die Prognosen sind düster. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Insolvenzen. Und es ist absehbar, dass viele weitere folgen werden. Der Gesundheitsminister nutzt diese Krise, um im Rahmen seiner Krankenhausreform großflächige Schließungen voranzutreiben. Diese Geisterfahrt muss gestoppt werden. Wir müssen uns vor Ort entschieden dagegen wehren. Die niedrigstehenden Kliniken haben eine Medizinstrategie 2028 entwickelt, die gravierende Einschnitte vorsieht. Die Schließung des Krankenhauses St. Raphael in Osterkappeln, die Verlegung des Bettenhauses der Klinik am Natruper Holz in Osnabrück sowie das Streichen von 2 Geburtshilfestationen. Diese Entscheidungen werden mit hohen finanziellen Defiziten begründet. Doch die Auswirkungen werden Patientinnen und Personal in Osnabrück und Umgebung direkt treffen. Deshalb ist klar, es bedarf einen sofortigen Defizitausgleich aus Steuermitteln. Dieser muss so lange greifen, bis eine echte Krankenhausreform die Finanzierung sicherstellt. Wenn die Mehrheit der Krankenhäuser rote Zahlen schreibt und immer mehr in die Insolvenz gehen, dann liegt das Problem nicht bei den Kliniken selbst, sondern in einer fehlgeleiteten Finanzierungssystem, sprich der Privatisierung der Krankenhäuser. Wir müssen gezielt diejenigen Krankenhäuser unterstützen, die eine grundlegende Gesundheitsversorgung sicherstellen, anstatt Profite auf Kosten von Beschäftigten und PatientInnen zu erwirtschaften. Und ja, ich spreche hier an dieser Stelle über das Ameus. Öffentliche Mittel müssen konsequent für den Erhalt einer bedarfgerechten Infrastruktur genutzt werden. Private Krankenhäuser entziehen dem Solidarsystem jedes Jahr Milliarden Euro, indem sie Gesundheitsversorgung zur Ware machen und Profite über das Wohl der Patientinnen stellen. Es ist höchste Zeit, dass Bund, unser Land, Niedersachsen und die Kommunen in der Region eingreifen und um ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitsversorgung sicherstellen und die Privatisierung unseres Gesundheitssystems rückgängig zu machen. Doch langfristig muss die Lösung eine andere sein. Wir brauchen eine Kommunalisierung der Krankenhäuser. Gesundheit ist keine Ware, sondern ein Grundrecht. Öffentliche Krankenhäuser müssen in öffentlicher Hand bleiben, wie unser Klinikum, oder dorthin zurückgeführt werden, um eine bedarfsgerechte, menschenwürdige Versorgung sicherzustellen. Lassen Sie uns heute ein starkes Signal senden für eine zukunftsfeste, wohnortnahe und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, die nicht den Profitinteressen weniger, sondern dem Wohl aller dient. Danke.
Ja, schönen Dank, Herr Büger.
Wir haben jetzt das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz und die Fehlanreize, die wir vorher hatten mit den DRGs, die sind in dieses Krankenhausgesetz, die wurden da behoben. Also ich finde, wir sind da auf einem guten Weg und da hat Herr Lauterbach hat er gute Arbeit geleistet und es wurde ja auch mit großer Mehrheit ja verabschiedet. Wir haben uns dieses Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz vor 2 Wochen in der Fraktion genau erklären lassen. Das war nicht ganz einfach, 2 Stunden gedauert. Das ist wirklich anspruchsvoll, aber wir haben es verstanden. Und wir sind auch davon überzeugt, dass diese notwendige Reform in der Patientenversorgung in Stadt und Osnabrück und Stadt und Landkreis Osnabrück viele Chancen bietet, wenn die Verantwortlichen der Krankenhäuser es hier schaffen, wirklich vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit muss sich in einem langen Prozess bewähren. Was am Ende dabei rauskommt, wissen wir noch nicht. Bei dem man auch gönnen können muss. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und genau in der Vergangenheit war es so, dass es meiner Wahrnehmung nach nicht immer so geklappt hat. Ich denke an die Auseinandersetzung mit dem Versorgungsauftrag in der Neurochirurgie. Das war nicht immer so ganz optimal, sage ich mal. Aber wir schauen nach vorne. Da gibt es mittlerweile gute Nachrichten. Bei einer vertrauensvollen Zusammenarbeit der beiden Träger kann es gelingen, dass alle in dem Gesetz definierten Leistungsgruppen hier in der Stadt angeboten werden können. Kein Patient muss nach Hannover oder Münster fahren, man muss nach Bad Rothenfelde fahren für eine Herz-OP, aber wir haben alles hier. Das ist eine sehr gute Nachricht. Und jedes der Häuser kann dabei seine Stärken ausspielen und weiter ausbauen. Und wir müssen auf keine Leistungsgruppen verzichten. Das Puzzle passt, so hat man uns das versichert. Also wenn die Kooperation gut funktioniert, dann haben wir hier alles vor Ort. Und daraus folgt eine zweite gute Nachricht, denn das bedeutet eben auch höhere Fallzahlen in den einzelnen Leistungsgruppen und höhere Fallzahlen bedeuten auch eine bessere Qualität. Es ist immer ein großer Unterschied, ob ich eine OP oder eine Herzkatheteruntersuchung einmal in der Woche durchführe oder eben 5-mal am Tag. Und das ist eine gute Nachricht für unsere Patienten und das ist genau einer der Kerngedanken dieses neuen Gesetzes und der leuchtet mir ein. Das kenne ich selbst. Es ist mir auch wichtig zu betonen, dass es mit dieser Zusammenarbeit nun auch gelingen kann, den Mangel an Pflegefachkräften durch Effizienzgewinne etwas einzudämmen. Vielleicht kann dadurch vermieden werden, dass einzelne Zimmer, einzelne Stationen oder auch ganz aufgrund des Pflegefachkräftemangels geschlossen werden. Weil das haben wir nämlich mittlerweile, dass die OP-Kapazitäten nicht ausgenutzt werden können, weil schlichtweg das Pflegepersonal auf den Stationen fehlt. Einen kleinen Exkurs möchte ich mir als Krankenpfleger dann noch erlauben. In den aktuellen Wahlkampfdebatten wird sehr viel über Migration und immer nur als Problem gesprochen. Im Gesundheitswesen haben wir je nach Berufsgruppe ein Fünftel bis ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Und so ist es auch in Osnabrück und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese Kräfte haben. Und vielleicht darf ich das noch hinzufügen, wir sind in Osnabrück eine offene, tolerante Stadt und wir haben da auch einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Regionen in Deutschland, in der sich diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht nicht so willkommen fühlen. Also diesen Vorteil, den dürfen wir auch ausspielen als Osnabrücker. Kurzum, wir sehen hier für die Osnabrücker Krankenhäuser, für die Patientinnen und Patienten, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotz aller Gegensätze viele, viele Chancen. Und dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hier gelingt. Und wenn man sich die Geschichte Osnabrücks anguckt, dann gibt es dafür zahlreiche Vorbilder. Und ich denke, daran können wir uns auch ein bisschen orientieren. Dankeschön.
Ja, schönen Dank, Herr Bücker. Herr Keite.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir uns die Krankenhauslandschaft in Osnabrück ansehen, sollten wir uns zunächst die Grundlagen klar machen. In das Gesundheitssystem in Deutschland fließt mehr Geld als in vielen anderen Industrieländern, das der Fall ist. Leider reichte dieses Geld in den bestehenden Strukturen zuletzt nicht, um kommunale Krankenhäuser ohne größeres Defizit zu betreiben. Es bestand Reformbedarf. Durch das lange Warten auf die Krankenhausreform fand gleichzeitig indirekt eine Reform durch die kalte Küche statt. Als Stadt Osnabrück mussten wir dieses Defizit regelmäßig ausgleichen. Andere Träger, insbesondere die kirchlichen Träger in der Region, hat dies in Schwierigkeiten gebracht. Wir konnten dies medial verfolgen. Das Bistum musste dem Marienhospital erheblich unter die Arme greifen. Gleichzeitig sind sinnvolle Kooperationen zur Kostenreduktion und Optimierung oder gar Zusammenschlüsse bisher wettbewerbsrechtlich oft gar nicht möglich gewesen. Dem Landkreis ist seine Krankenhauslandschaft noch deutlich heftiger auf die Füße gefallen. Anders als in Osnabrück hat man die Gesundheitsversorgung dort vollständig an andere übertragen. Eine Reform war dringend notwendig. Doch dieser Knoten ist nun durchschlagen. Und wenn sich die Darstellung der Leistung der Ampelkoalition durch den Bundeskanzler und die wirkliche Welt an vielen Stellen voneinander unterscheiden, so hat aus meiner Sicht einer in dieser Regierung gemeinsam mit den Bundesländern schließlich aber doch geliefert, der SPD-Gesundheitsminister. Die Botschaft seiner Krankenhausreform ist ziemlich einfach, aber auch unmissverständlich. Hebt Synergien, indem ihr stärker kooperiert. Wenn ihr kooperiert, wenn ihr gegebenenfalls sogar fusioniert, habt ihr eine Zukunft. Ansonsten kann es schwierig werden. Dazu wurde sogar das Kartellrecht bis zum Jahr 2032 gelockert. Das heißt, Zusammenschlüsse werden möglich, die sonst nicht möglich sind. Das ist keine Drohung, das ist eine Chance. Denn wenn es klappt, hat dieser Weg viele Vorteile. Wir werden wirtschaftlicher und vor allem die Versorgung der Patienten wird besser. Und das macht ja auch Sinn. Wir haben eine Medizin, die immer besser wird. Wir brauchen immer speziellere Fachkräfte. Ich möchte sagen Fachexperten, die natürlich rar am Arbeitsmarkt sind. Und man darf das nicht mit Flucht verwechseln. Es geht hier um Migration von Fachkräften. Gleichzeitig steigen die gesetzlichen Anforderungen. Warum sind dann zwei Krankenhäuser an demselben Standort aufwendig darum bemüht, Doppelstrukturen zu erfüllen? Das ist doch widersinnig. Insbesondere wenn zwei Krankenhäuser gemeinsam genug Fälle behandeln, um einen Versorgungsauftrag zu erhalten und zu behalten. Jedes für sich alleine jedoch nicht. Als kreisfreie Stadt Osnabrück sind wir verpflichtet, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und mein Anspruch ist, dass wir diesem Auftrag der Daseinsvorsorge weiterhin qualitativ hochwertig nachkommen und uns gleichzeitig der Zukunft stellen und die gesetzlichen Vorgaben prüfen und kommunal ergebnisoffen umsetzen. Ich bin froh, dass wir dies mit einem kirchlichen Träger besprechen können und nicht mit einem rein wirtschaftlich orientierten Partner verhandeln müssen. Lassen Sie uns als Rat allen beteiligten Akteuren den Rückendeckung geben. Die Gesundheitsversorgung ist ein elementares Anliegen. Hier ist ein gemeinsames, geschlossenes und entschlossenes Handeln des Stadtrates besonders wichtig.
Ja. Ja, schönen Dank, Herr Keite. Frau Moormann, bitte.
Also erstmal in erster Linie. Ich bin stolz, dass unser Klinikum in kommunaler Hand ein enorm wichtiger Teil für die gute medizinische Versorgung in Osnabrück und darüber hinaus ist. Dafür möchte ich mich im Namen meiner Fraktion und ich denke auch hier im Namen des gesamten Rates bei den MitarbeiterInnen unseres Klinikums bedanken. Fest steht allerdings, dass 80% aller Krankenhäuser in Deutschland defizitär sind. Fest steht, dass der politische Wille und angesichts der abzulehnenden Schuldenbremse auch der begrenzten politischen Handlungsspielräume durch Bund und Länder ausreichend Finanzmittel in die Versorgung der Krankenhäuser vorsichtig gesagt mal unzureichend ist. Das bringt kommunale Krankenhäuser Land auf, Land ab dazu, dass sie für Sparzwänge in Land und Bund die Taschen aufmachen müssen und das defizitäre Gesundheitssystem aufrechterhalten zu müssen. Viele Kommunen entscheiden sich gegen den Weg, öffentliche Krankenhäuser in kommunale Hand zu belassen. Wir können beobachten, dass die Privatisierung im Gesundheitssektor voranschreitet, mit Folgen für Menschen, die auf das Gesundheitssystem angewiesen sind. Und eines der, ich sage jetzt mal, ekelhaftesten Beispiele findet sich auch in unserer Stadt. Wir alle haben hier die Schlagzeilen über das Amios-Klinikum gelesen. Eine menschenunwürdige Umgebung, unhygienische Gegebenheiten und Leben im Sperrmüll sind nur einige wenige Umschreibungen für die Umstände in diesem Krankenhaus. Diese Umschreibung stammt von einer unabhängigen Kommission aus Juristinnen und MedizinerInnen, die das Amios-Krankenhaus besucht haben. Und auch das gehört zum Thema unserer aktuellen Stunde. Das Amios-Klinikum ist nicht nur, wie die Kommission feststellte, des Maßregelvollzuges des Landes Niedersachsen unwürdig, sondern dieses Klinikum ist eine Schande für den Gesundheitsstandort Osnabrück. Und wenn ich lese, dass die Klinikleitung behauptet, die personale Ausstattung sei ausreichend, lassen Sie mich aus meiner eigenen Erfahrung als Strafverteidigerin erzählen. Die personale Ausstattung des Hauses ist so miserabel, dass nicht einmal Akten kopiert werden können oder PatientInnen zu externen Arztbesuchen ausgeführt werden können. So ist es so miserabel, dass selbst Gerichte vor der Verweigerung des Amios kapitulieren müssen. Betonen möchte ich allerdings, auch dort sind nach meiner Erfahrung in überragender Mehrheit MitarbeiterInnen, denen das Wohl ihrer PatientInnen am Herzen liegt und die das Menschenmögliche für sie tun. Aber auch diese MitarbeiterInnen dort sind Opfer eines Gesundheitssystems, das Profite über Menschenleben stellt. Wir, die Stadt, müssen die Oberhand und ausreichende Durchgriffsrechte in allen Belangen des Klinikums haben und behalten, damit die Gesundheitsversorgung weiterhin demokratisch kontrolliert werden kann. Denn was passiert, wenn Kommunen keinen Zugriff auf ihre Krankenhäuser haben, sehen wir in Ankum oder in Osterkappeln. Die Menschen protestieren, die Menschen argumentieren, die Menschen stellen sich hinter und vor ihr Krankenhaus und kämpfen für die gute Versorgung vor Ort. Und Politik, die ist faktisch machtlos und außer Appellen und Bitten und ohne Gestaltungsmöglichkeiten. Und wer kann den Menschen verübeln, wenn sie dann meinen, wozu überhaupt wählen, wenn wesentliche Belange durch Betriebswirtinnen und UnternehmensberaterInnen entschieden werden? Liebe Kolleginnen, das darf uns niemals passieren. Das Klinikum muss als großer Maximalversorger erhalten bleiben. Nach meiner
Frau Moormann.
Ja, Entschuldigung, die anderen haben teilweise auch 5 oder 6 Minuten.
Nein, halbe Minute.
Nach Meinung meiner Fraktion ist der Spielraum für Übertragung medizinischer Bereiche zumindest nahezu aufgebraucht. Das ist übrigens nicht nur unsere Meinung, sondern auch die Meinung aus Teilen der Belegschaft des Klinikums. Die SPD ist der Überzeugung, dass wir hier priorisiert Kooperationsmöglichkeiten prüfen und forcieren. Es ist etwas Besonderes, dass ein Klinikum, ich komme sofort zum Ende, zu 100% in öffentlicher Hand besteht. Und somit setzt die Stadt einen Gegenpol zum Trend der Privatisierung und Entdemokratisierung im Gesundheitssektor. Die SPD in der Stadt Osnabrück ist der Meinung, dass nur ein starkes Krankenhaus in öffentlicher Hand die Versorgung der Menschen mit medizinischen Dienstleistungen absichern kann. Und wenn die Frau Oberbürgermeisterin im vergangenen Jahr gegenüber dem NDR sagt, eine Fusion zwischen
dem Klinikum... Frau Moormann, 4,5 Minuten jetzt schon. Sie müssen zum Ende kommen.
Ja, das ist auf jeden Fall fair. Naja, für uns ist das ein Tabu. Eine Fusion ist keine Kooperation und keine Zusammenarbeit. Eine Fusion ist eine Verschmelzung. Und für uns ist das ein Tabu und eine Grenze, die wir niemals mittragen werden.
Herr Dr. Geers, bei Ihnen war das gerade eine Wortmeldung oder möchten Sie zum Thema nicht sprechen? Ja, alles klar, danke, verstanden. Jetzt haben wir noch Herrn Henning und Herrn Bajos.
Herr Vorsitzender, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Krankenhausreform stellt die Weichen für eine hochwertige Versorgung hier in Niedersachsen völlig neu. Die letztendlich vom Bundesrat, ich betone Bundesrat, auf den Weg gebrachte Reform will die Qualität der stationären Versorgung verbessern, davon bin ich überzeugt, und die unter Druck geratenen Krankenhäuser natürlich entlasten. Zentrale Punkte sind die Vorhaltevergütung und eine stärkere Spezialisierung der Kliniken. Niedersachsen ist hier eindeutig in einer Vorreiterrolle. Bereits früh hat die von Stefan Weil geführte Landesregierung den Handlungsbedarf erkannt und mit der Landtags-Enquete-Kommission die Basis zur Neugestaltung der Kliniklandschaft gelegt. Dies half am Ende auch bei der Konkretisierung der Reformbemühungen auf Bundesebene. Ohne diese Anpassungen des Krankenhausverbesserungsgesetzes wären viele Krankenhäuser in ihrer Existenz weiter gefährdet gewesen. Es hätte ein unkontrolliertes Krankenhaussterben gedroht. Unser Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi hat sich in den Verhandlungen intensiv für die Versorgung sowohl in großen Städten als auch im ländlichen Raum eingesetzt. Und ein zentraler Punkt der Reform ist eben die Überarbeitung der Finanzierung des fallpauschalen Systems DIG, das Kliniken bisher eben unter einen hohen ökonomischen Druck setzte. Stichwort Entökonomisierung der Gesundheitsversorgung. Die Ziele der Krankenhausreform lassen sich im Grunde in drei Punkten zusammenfassen. Erstens Sicherstellung einer flächendeckenden, qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung und gleichzeitige Steigerung der Behandlungsqualität, unter anderem durch Anreize zur Konzentration komplexer Behandlungsfälle in bestmöglich ausgestatteten Krankenhäusern und damit letztendlich auch schon mehr Druck auf Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Krankenhäusern auszuüben. Zweitens Sicherung der Vorhaltung von Strukturen in Krankenhäusern zu einem relevanten Anteil weitgehend unabhängig von der Leistungserbringung durch die Einführung dieser Vorhaltevergütung. Und drittens Steigerung der Effizienz der Krankenhausversorgung mittels moderner, leistungsfähiger Strukturen sowie Entbürokratisierung. Dies wird aus unserer Sicht durch folgende Maßnahmenkomplexe erreicht. Die Krankenhausversorgung oder die Krankenhausreform vielmehr verbessert die medizinische Behandlung durch die Einführung von Leistungsgruppen, die wiederum mit Qualitätskriterien hinterlegt sind. Die Krankenhäuser müssen also Qualitätsnachweise erbringen, wenn sie diese Vorhaltepauschale erhalten wollen. Die Krankenhausreform stärkt die Daseinsvorsorge durch die Einführung dieser Vorhaltevergütung. Dadurch wird der wirtschaftliche Druck gemildert und die Logik, immer durch mehr Fallpauschalen und letztlich durch mehr Fälle die Krankenhäuser zu finanzieren, wird hier ein Stück weit entgegengewirkt, und das ist auch gut so. Und zu guter Letzt, auch wenn das vorhin von der FDP bestritten worden ist, zu guter Letzt unterstützt die Krankenhausreform den Wechsel der Krankenhausstrukturen auch finanziell. Mit dem Transformationsfonds werden die Krankenhäuser und die Länder, die die Investitionskosten der Krankenhäuser zu finanzieren haben, auf dem Weg zur Modernisierung dieser Strukturen eben finanziell unterstützt. In den Jahren 2026 bis 2035 werden bis zu 25 Milliarden aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bereitgestellt. Und zusätzlich muss das Land Niedersachsen mindestens 50% des jeweiligen Vorhabens mitfinanzieren. Das heißt, insgesamt stehen also 50 Milliarden für den Wechsel der Krankenhausstrukturen bereit. Und ich finde, das kann sich schlicht sehen lassen. Vielen Dank.
Herr Bajus.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich würde ganz gerne noch auf einen Punkt hinweisen, und ich erlaube mir das, Herr Keiter, obwohl ich eigentlich finde, dass sie eine Menge guter Sachen gesagt hat. Die Defizite, die wir heute haben bei vielen Krankenhäusern, die sind ja gerade Resultat des alten Systems gewesen und nicht, weil Herr Lauterbachs Reform da irgendwie noch verbesserungsbedürftig an der Stelle ist. Die hat ja noch gar nicht richtig gefasst. Und dann hat mich sehr gefreut, dass Sie gesagt haben, Sie als CDU Osnabrück finden das richtig. Ich darf daran erinnern, dass nur mit großem Glück die Krankenhausreform des Bundes, die ja von der Ampel noch auf den Weg gebracht wurde, nicht im Bundesrat gestoppt wurde, wie das von vielen aus der CDU gefordert wurde, sondern jetzt in Kraft ist. Und deswegen alle Krankenhäuser, auch die in der Region Osnabrück, auch das Klinikum, auch das Marienhospital, sich verlassen können, dass die Wende jetzt möglich ist. Auch das Land Niedersachsen, hat nochmal kräftig raufgepackt, was Investitionen angeht. In den nächsten 10 Jahren stehen 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon wird auch die Stadt Osnabrück, wird auch das Klinikum, wird auch das Marienhospital in besonderer Art und Weise profitieren. Aber machen wir uns nichts vor, und das ist der Grund, warum wir diese Aktuelle Stunde angemeldet haben. Wir werden in den nächsten Jahren viel erklären müssen, weil Gewohntes wird sich ändern. Das ist von vielen schon angesprochen worden. Womöglich ist die Fachabteilung, auf die sich noch Oma verlassen konnte, meine Mutter verlassen konnte, für mich aber jetzt auf einmal in einem anderen Krankenhaus. Und genauso umgekehrt. Das heißt, und das gilt auch für die vielen Kleinkrankenhäuser, und darüber gibt es eigentlich einen parteipolitischen Konsens. Nur dann, wenn es immer vollzogen werden soll, dann ist der Konsens auf einmal nicht mehr da. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam ein Stück zusammenrücken. Es wird eine hochqualitative Versorgung. Alleine wegen des Fachkräftemangels, allein auch wegen der Kosten in Technik und Weiterentwicklung nicht geben, wenn man sich nicht konzentriert. Und das ist für uns als Oberzentrum auch eine Aufgabe, als Versorger für die ganze Region zu stehen und hier für eine optimale Versorgung zu sorgen. Und ich finde es richtig, dass wir gesagt haben, keine Denkverbote, was jetzt die Zusammenarbeit zwischen Marienhospital, zwischen Nils Steensen und zwischen städtischem Klinikum gibt. Das ist auch völlig richtig. Klar ist aber auch, die Mitarbeitenden würden hier nicht Hand in Hand mit der Geschäftsführung, mit den Aufsichtsräten zusammenarbeiten, wenn das Thema Privatisierung im Raum stehen würde. Darum geht es hier nicht. Das eine ist ein gemeinnütziger Träger, das andere ist die Stadt. Das sind die besten Partner, die ich mir vorstellen kann. Wir alle haben diese Erfahrung gemacht. Und wenn diese Partner jetzt das Beste aus beiden Häusern holen, dann werden wir auch weiter die Unterstützung der Leute haben. Aber nochmal, wir werden der Bevölkerung sowohl in der Region als auch in der Stadt einiges erklären müssen. Aber am Ende kriegen wir eine bessere Gesundheitsversorgung, als wir sie heute haben. Und deswegen bin ich froh, dass das hier in der Stadt ganz gut funktioniert, dass wir hier parteiübergreifend, glaube ich, einen guten Job machen bei einem Thema, das übrigens alle Einwohnerinnen und Einwohner in dieser Stadt wirklich nicht nur interessiert, sondern angeht. Weil es gibt außer Familie und Freunde eigentlich nichts Wichtiges als Gesundheit. Das darf man nicht vergessen. Und dafür machen wir heute einen wichtigen Schritt. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt die halbe Stunde knapp überzogen, aber zum Abschluss möchte unsere Oberbürgermeisterin bitte auch noch reden.
Ja, Herr Bürgermeister Görtemöller, liebe Ratskollegen und Ratskollegen, ich möchte mich bei Ihnen allen ausdrücklich bedanken dafür, dass Sie die Aktuelle Stunde heute angemeldet haben, dass Sie sie so benannt haben, wie Sie benannt haben und nicht einfach nur Krankenhausreform oder Gefährdung des Gesundheitssystems und dafür, dass Sie mit den ganz, ganz überwiegenden Erklärungen hier heute Abend den von uns eingeschlagenen Weg, den wir immer gemeinsam im Aufsichtsrat des Klinikums so vorgegeben haben, unterstützen und auch die Zusage sehr ernst nehmen, dass Sie das auch weiterhin tun werden. Herzlichen Dank dafür. Denn es geht, und das ist, glaube ich, auch gerade zu Beginn und auch zum Ende noch mal sehr, sehr deutlich geworden, es geht nicht um unser Klinikum allein. Es geht nicht um das Klinikum Osnabrück. Natürlich sind wir hier als Stadt, als Mutter für unsere Tochter verantwortlich. Wir müssen dafür auskommen, wenn es wirtschaftlich nicht läuft. Wir haben das in der Vergangenheit gezeigt, auch wenn wir da in der Ursachenfindung vielleicht auch ein bisschen unterscheiden müssten, wenn man mal sich die letzten Herausforderungen, die unser Klinikum so bewerkstelligen musste, zurückgehen, sind das sicherlich unterschiedliche Arten. Auch das ist teilweise richtig, teilweise nicht ganz richtig schon angesprochen worden. Aber wir sind in einer neuen Situation und da sind wir als Stadt eben nicht nur in der Verantwortung für unsere Tochter, sondern es geht darum, die Krankenhausversorgung für die Menschen in dieser Stadt zu gewährleisten. Und das nicht nur in der Anzahl, also in der Quantität, sondern insbesondere auch in der Qualität. Und da ist unsere Aufgabe für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, aber so wie es Volker Bajus gerade gesagt hat, auch für die Menschen in dieser Region. Dort haben wir auch eine überregionale Aufgabe, die wir als Oberzentrum, als Stadt nachkommen und es im Übrigen auch schon seit vielen Jahren tun. Denn Sie wissen alle, dass mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten des Klinikums Osnabrück nicht aus der Stadt Osnabrück kommen. Das ist nicht nur aus dem Landkreis Osnabrück der Fall, sondern auch aus dem benachbarten Kreis Steinfurt und geht manchmal auch darüber hinaus. Also wir werden dieser Aufgabe schon gut gerecht, aber wir müssen eben feststellen, dass nicht erst seit der Lauterbachschen Reform wir Anforderungen haben, mit denen wir unsere Klinikum und die Krankenhäuser insgesamt in unserer Stadt zukunftsfest ausstellen müssen. Und deswegen ist die Begrifflichkeit der Aktuellen Stunde eben auch so richtig. Und man kann es sich sicherlich leicht machen und sagen, die Ampel in Berlin, die hat jetzt eine Reform gemacht mit Bundesratszustimmung gegen den und jenen und jetzt müssen wir handeln. Das ist aber doch ehrlicherweise nicht der Fall. Es gibt drei Gründe, warum wir handeln müssen und das nicht erst seit der Lauterbachschen Reform, sondern schon viel früher. Wir stellen fest, dass wir auf der einen Seite immer weniger Fachkräfte zur Verfügung haben, die die Menschen versorgen, sowohl im medizinischen, ärztlichen Bereich als auch im pflegerischen Bereich, als auch darüber hinaus. Wenn man mit den Geschäftsführungen spricht, dann sind es eben nicht mehr nur die Fachkräfte in den Kliniken, sondern auch die Arbeitskräfte, die für Hilfsdienste und so weiter ergänzend zur Verfügung stehen. Also Personalmangel an allen Ecken und Enden und bei den Fachkräften natürlich besonders schnell. Und dem entgegenlaufend steigen die Anforderungen. Steigen die Anforderungen von
medizinischen Gesellschaften, die eine gewisse Levelversorgung vorsehen, die das an gewisse Standards knüpfen, was Fallzahlen angeht, was Leistungsfähigkeit angeht und was Qualitätssicherung angeht. Und von daher knüpft das auseinander, Fachkräftemangel auf der einen Seite und eine höhere Anforderung auf der anderen Seite. Und natürlich ist ein dritter Grund die Finanzierung. Und auch das wissen wir nicht erst seit der Lauterbachschen Reform und seit dem vermeintlichen Bestreben nach weiteren Privatisierungen, die es nach meinem Dafürhalten schon lange gar nicht mehr gibt, weil sie für die kommunalen Häuser längst keinen Käufer mehr finden würden. Es gibt gar keine privaten Träger, die sich das noch unbedingt ans Bein binden würden zu den Konditionen, die aktuell auf dem Markt sind. Das haben Sie, glaube ich, bei der stehenden Krise durchaus mitbekommen, dass das ausgesprochen schwierig sich darstellt. Also drei gute Gründe, die dafür sprechen, unsere Krankenhauslandschaft genau unter die Lupe zu nehmen und für die wir auch gemeinsam Antworten finden können, um genau für die Menschen, um die es hier geht, in unserer Stadt, in unserer Region wirklich eine gute, qualitativ hochwertige Versorgung geben. Und es muss am Ende darum gehen, dass wir 24/7, 365 Tage im Jahr diese Leistung auch anbieten können. Und wenn wir uns nicht absprechen, wenn wir Redundanzen nicht abbauen, wenn wir uns nicht zusammentun in einzelnen Leistungsgruppen, dann werden wir das nicht mehr können. Und dann kann es dazu kommen, dass bei komplexen Traumata, Unfällen, was auch immer, die Menschen aus unserer Region ausgeflogen werden müssen, weil wir hier die entsprechenden Dienste nicht mehr vorhalten können, weil es die Menschen, die diese Dienste ableisten können, gar nicht mehr gibt. Und allein deswegen sind wir es den Menschen in dieser Stadt und in dieser Region schuldig, dass wir uns zusammensetzen, kooperieren, das auf Augenhöhe tun und hier ohne jegliches Denkverbot mit dem Partner hier, mit dem Nils-Stensen-Konzern in der Stadt Osnabrück sprechen. Und das ist mir auch sehr wichtig, nochmal zu betonen. Wir reden nicht mit irgendeinem privat handelnden Träger. Wir reden mit einem freigemeinnützigen Träger. Das ist etwas ganz anderes. Und wir reden auch nicht über Privatisierung. Wir reden über Kooperation, die durchaus auch weitergehen kann, die sehr eng werden kann. Möglicherweise steht am Ende eine Holding, wir haben das gerade in der Debatte gehört, zu keinem Zeitpunkt hat sich irgendjemand festgelegt, dass es zu einer Fusion kommen muss. Wir haben uns darauf festgelegt, dass wir den Kooperationsweg gehen wollen. Wir haben keiner hat gesagt, es gibt eine Kooperation. Es ist maximal erklärt worden, dass es bei diesem Weg, um ihn zu eröffnen und gehen zu können, keine Tabus geben darf. Wir müssen doch ergebnisoffen darüber reden. Und niemand sollte sich dazu hinreißen lassen, dieses wichtige Thema für die Menschen in unserer Stadt und darüber hinaus zu einem politischen Kalkül zu machen, zu Vorteilen von Wahlkampf oder Ähnliches zu sehen. Dafür, und auch das ist hier von allen Seiten heute betont worden, ist die Gesundheitsversorgung und die Gesundheit von uns allen zu wichtig. Und darum bitte ich Sie herzlich, dass Sie den eingeschlagenen Weg so wie heute weiter unterstützen, dass wir hier ehrlich miteinander umgehen. Die Notwendigkeiten sind da. Niemand muss Sorge um seinen Arbeitsplatz haben. Niemand muss Sorge haben, dass wir nicht ernst nehmen, dass wir das für die Menschen in dieser Stadt tun wollen, damit sie weiterhin hier eine entsprechende Versorgung kriegen. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Und ich glaube, da tun wir gut daran, wenn wir dabei nah beieinander bleiben. Denn am Ende zählt das Ziel und das ist die gesundheitliche Versorgung der Menschen in unserer Stadt. Und das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank.
Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, wir beenden jetzt die Aktuelle Stunde zu einem wirklich ganz wichtigen Thema, haben wir heute mehrfach gehört. Wir kommen jetzt zu den Beratungspunkten der Fraktionen und da übernimmt unser Ratsvorsitzender wieder.
Danke für den Hinweis.
Ich darf mich auch bedanken für diese Diskussion. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, was aus diesem Hause ausgeht, sowohl an unseren Verhandlungspartner als auch an die Bevölkerung. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5. Da haben wir als erstes 5.1 einen Antrag von Herrn Gader, Abstellverbot von Fahrrädern am Hauptbahnhof. Ich gebe Ihnen das Wort.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Heute möchte ich einen drängenden Punkt zur Sprache bringen. Das Abstellverbot für Fahrräder am Hauptbahnhof Osnabrück. Der Hauptbahnhof ist der erste Eindruck unserer Stadt. Leider wird er durch einen chaotischen Fahrradberg beeinträchtigt. Bisherige Lösungsversuche waren erfolglos. Wir brauchen ein vollständiges Abstellverbot, da eine Reduzierung um 50% nicht ausreicht. Die freiwendete Fläche können wir in schöne Grundlagen umwandelt werden, um unsere Stadt attraktiver zu machen. Radfahrer haben bereits Alternativen an grenzende Parkhäuser. Das Fahrradparkhaus sollte als zentrale Anlaufstelle dienen. Und falls nötig, können wir Teile Autoparkhauses umgestalten, um zusätzlichen Platz zu schaffen. Bitte nehmen Sie diesen Antrag ernst und helfen Sie uns, den Hauptbahnhof schöner zu gestalten. Vielen Dank.
Schönen Dank. Jetzt habe ich eine Meldung von Frau Meier zu Strohn.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Also mit diesem Bahnhofsvorplatz, wer es nicht weiß, befassen wir uns jährlich sehr intensiv und gerade das letzte Mal am 24.10. mit einer ausführlichen Mitteilungsvorlage der Verwaltung, 24.10.2024. Ausführlichst. In dieser Vorlage wurden alle Maßnahmen erläutert. Entsiegelungsmaßnahmen, Trinkwasserbrunnen kommt und die verbleibenden Radstellablagen werden optimiert und stärker strukturiert. Ich bin ganz erstaunt über diesen Antrag, denn in der Mitteilungsvorlage hat die Verwaltung einen Projektzeitplan vorgelegt. Die Ausschreibungsunterlagen sind final abgeschlossen. Ausschreibung und Vergabe ist erfolgt. Im März wird dort gebaut. Das Radfahren wird reduziert, es wird entsiegelt und begrünt. Wir haben ein riesen Fahrradparkhaus mit über 1000 Stellplätzen. Brauchen wir also auf keinen Fall irgendwie was anzubauen. Das müssen wir erstmal vollkriegen. Also, ich fasse zusammen. Wir haben also gerade erst den Bahnhofsvorplatz umgeplant, optimiert, zusätzliche bauliche Flächenentsiegelung nebst Begrünung, Organisation des Fahrradparkens und einer Trinkwasserinstallation. Und bei all diesen Entscheidungen, Informationen zu diesem Thema im Stua, waren Sie, Herr Gader, dabei. Ich habe nie einen Satz, nicht mal ein Piep gehört zu diesen Planungen. Ich bin also hoch erstaunt, dass Sie heute da noch etwas vorschlagen, was außerdem rein rechtlich gar nicht geht. Denn da gibt es nämlich auch vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil, dass Fahrräder auf Gehwegen, Plätzen, Fußgängerzonen abgestellt werden können, sofern es sich dort um öffentlichen Parkraum bzw. Verkehrsraum handelt. Und dort ist öffentlicher Verkehrsraum. Also der ganze Antrag von hinten bis vorne geht überhaupt nicht, einmal rechtlich nicht und einmal, weil Vergabe, Ausschreibung schon geschehen sind. Das müssten Sie ja auch wissen. Ich habe das nochmal mitgebracht, die Mitteilungsvorlage, Herr Gader, da sehen Sie alles drin. Da haben Sie nichts zu gesagt und das haben wir alles einstimmig beschlossen. Von daher ist doch ganz klar, dass wir heute so ein Antrag ablehnen müssen, geht ja schon gar nicht aus rechtlicher Hinsicht. Habe ich ja gerade gesagt, die Rechtslage ist eine andere. Und Sie haben ja auch nie was gesagt, warum Sie es heute machen, weiß ich nicht. Das ist also alles völlig überflüssig. Wir werden ihn ablehnen. Danke.
Herr Seliger, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Meier zu Stohn, vielen Dank für den Beitrag. Dem habe ich nicht ganz viel hinzuzufügen. Nach kurzem Googlen kann man das nämlich sofort lesen. Eins der ersten Ergebnisse ist das nämlich beim ADFC, wenn es um Fahrradparkverbot geht. Das hat nämlich Lüneburg schon im Jahr 2004 versucht und das OVG Lüneburg und dann auch das Bundesverwaltungsgericht, wie auch schon richtig festgestellt hat, gesagt, dass eine optische Belästigung kein ausreichender Grund ist, um abgestellte Fahrräder zu entfernen. Das Abstellen von Fahrrädern auf öffentlichen Flächen ist erlaubt und stellt einen zulässigen Gemeingebrauch dar. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir uns hier mit Anträgen beschäftigen, die uns nach vorne bringen und die nicht gleich offensichtlich rechtlich unmöglich sind. Wer in den Fachausschüssen aufgepasst hat, weiß auch, dass wir im Rahmen dieser rechtlichen Vorgaben natürlich dabei sind, behindernd oder gefährdend abgestellte Fahrräder zusammen mit dem Fachdienst für Ordnung eben entsprechend zu entfernen. Und das werden wir auch auf dem umgestalteten Bahnhofsvorplatz machen. Wir schauen auch, dass es dort keine Möglichkeiten geben wird, seine Fahrräder so abzuschließen, dass sie Fußgehende oder Menschen mit Gepäck oder Rollstühlen oder Ähnlichem behindern. Und in diesem Rahmen werden wir auch das weiter so machen, zusammen auch mit dem OSB, dass dort ein vernünftiges Miteinander von Personen, die zu Fuß unterwegs sind und auch den Radfahrenden gut möglich ist. Und es wird auch alternative Abstelleinrichtungen geben, die einen Ersatz bilden für die Bügel, die jetzt dort für die Grünflächen entfallen. Und insofern tun wir das, was in dem rechtlichen Rahmen möglich ist. Und dieser Antrag ist letzten Endes unnötig und wird deswegen auch abgelehnt von uns.